Wenn man nach draußen schaut, dann bekommt man schon so richtig das Gefühl von Frühling. Die Osterglocken blühen am Straßenrand. Einige Bäume, die haben schon Blüten. Die Schiffe sind wieder im Hafen zu sehen. Und irgendwie hat man das Gefühl, wollte jeder an diesem Wochenende raus. Hier in Kiel an der Kiellinie war richtig viel los. Und ich weiß, dass viele meiner Kollegen auch schon im Garten unterwegs waren. Deswegen heute genau der richtige Tag, um über den Garten im Frühling zu sprechen, was jetzt alles gemacht werden muss in der Pflanzzeit, wie der Garten am besten vorbereitet werden kann. Und Sie dürfen natürlich mitdiskutieren und Ihre Fragen stellen hier bei uns in Zur Sache. Schreiben Sie einfach eine Mail an studio@wellenord.de oder rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 08000 96 66 66. Unser Thema heute Abend in Zur Sache ist der Garten im Frühling und bei uns im Studio ist natürlich NDR 1 Welle Nord Gartenexperte Thomas Balster. Also rufen Sie an, schreiben Sie eine Mail und seien Sie in den nächsten 2 Stunden dabei, damit Sie die perfekten Tipps für den perfekten Garten bekommen. Mein Name ist Rebecca Meerholz. Ein milder Winter, ein früher Frühling, also mittlerweile, da merken wir schon ganz deutlich, wie sich das Klima verändert. Und das hat natürlich auch Folgen für die Tiere und die Pflanzen. NDR 1 Welle Nord Gartenexperte Thomas Balster ist heute bei mir im Studio. Herr Balster, diese Klimaveränderung, was bedeutet das für mich als Hobbygärtner?
Also wir können feststellen, dass nach milden Winter natürlich viele Schädlinge schon aktiv sind, früher als das sonst der Fall ist. Viele Pflanzentriebe kommen gar nicht zum Abschluss. Bei Gehölzen zum Beispiel können nicht so richtig ausreifen. Das führt dann auch zu einer erhöhten Schädlingsanfälligkeit. Also beispielsweise sehen wir schon die ersten Schnecken, die ganz schön aktiv sind. Dann haben wir schon die ersten Marienkäfer. Das sind natürlich Nützlinge, die sich schon über die ersten Blattläuse hermachen. Das sind ja die natürlichen Gegenspieler. Und wir können feststellen, dass wir zum Beispiel an Obstbäumen Triebe haben, die stark verkümmert sind infolge von Pilzkrankheiten wie Mehltau. Da fällt sehr deutlich auf. Oder auch bei Beerenobstgehölzen, wo wir Rundknospen haben, wo Gallmilben drin sind, verstärkt als es sonst der Fall ist. Und da ist die Schere das wichtigste Pflanzenschutzinstrument. Durch einen gezielten Rückschnitt hält man viele Schädlinge, viele Pilzkrankheiten im Schach.
Wann mache ich das? Kann ich jetzt schon mit der Schere drangehen?
Bei vielen Sachen auf jeden Fall. Also Startschuss für den Rosenschnitt ist ja, das kann man wie jedes Jahr feststellen, wenn die Forsythie blüht. Das ist jetzt der Fall. Sie beginnt mit ihrer Hauptblüte und das ist so die Kernzeit für den Rosenrückschnitt. Unempfindliche Kleinstrauchrosen, Bodendeckerrosen, Polyantherrosen, Edelrosen können stark zurückgeschnitten werden um etwa 2/3 der Gesamttrieblänge. Da darf man keine Angst haben. Und von daher lieber zu viel schneiden, zurückschneiden, als zu wenig schneiden. Und dann erhält man nicht nur die Vitalität der Pflanzen, sondern tut schon viel, damit sich Pilzkrankheiten gar nicht zu viel ausbreiten können.
Wenn jetzt die Schädlinge schon viel früher aktiv sind, weil der Winter so mild ist, was bedeutet das denn eigentlich jetzt für mich als Gärtner? Muss ich einfach dann nur viel länger mich gegen die Schnecken, Pilze, was auch immer wehren? Oder muss ich sonst noch was beachten?
Wichtig ist im heimischen Garten, dass man einen ausgewogen bepflanzten Garten hat, wo sich Nützlinge und Schädlinge quasi im natürlichen Gleichgewicht aufhalten. Und man sollte einfach gezielter hinschauen, verstärkter schneiden, das macht schon viel aus, und standortgerecht pflanzen. Pflanzen, die gut gepflanzt werden, die vital und gesund sind, sind weniger anfällig. Darauf sollte man auf jeden Fall achten, wenn man jetzt in die Gartencenter, Baumschulen, Staudengärten reingeht, um einzukaufen.
Hat es denn auch einen Nachteil für die Natur, dass der Winter milder ist und dadurch die Schädlinge früher aktiv sind? Oder ist das der Natur relativ egal?
Also im Prinzip ist der Natur vieles egal. Es pendelt sich alles ein, das kann man schon sagen. Nur im Garten, das ist ja kein natürliches Biotop oftmals, da macht sich sowas verstärkter bemerkbar. Darauf sollte man dann schon achten.
Sie haben die Schnecken angesprochen, die jetzt schon aktiv sind. Ich weiß, Schnecken ist ein riesiges Problem, vor allem, wie man sie wegbekommt. Da gibt es ja das Schneckenkorn. Meine Oma hat immer die Bierfallen gehabt, die sie aufgestellt hat. Also teilweise auch, nicht gerade freundliche Methoden, die Schnecken loszuwerden. Haben Sie da einen Tipp, was eine gute und vielleicht auch noch eine relativ humane Methode ist?
Also was schon mal ganz gut klappt, wenn man zum Beispiel feuchte Bretter zwischen den Saatbeet- und Pflanzreihen hat und regelmäßig sammelt, das heißt, morgen schon früher aufsteht und die Viecher dann entsorgt. Es gibt ja auch Leute, die schmeißen die über Nachbarzaun. Wenn man früh genug aufsteht und relativ frühzeitig auch umweltverträgliche Schneckenkorn verwendet, ist das sicherlich viel mehr wert, als wenn man zu spät damit beginnt. Übrigens gibt es auch immer wieder neue Methoden, was man gegen Schnecken machen kann. Es gibt zum Beispiel mittlerweile einen Anti-Haft-Anstrich, den man auf Hochbeete super auftragen kann, dass die Schleimer gar nicht so hochkommen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und einfach auch mal dran denken, dass man rechtzeitig was dagegen tut. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ich habe es letztens auf dem Friedhof gesehen, da sind sämtliche Stiefmütterchen von, ich vermute mal, dass das Kaninchen waren, komplett abgefressen worden. Mhm. Ich glaube, Wühlmäuse fressen auch ganz gerne Blüten ab. Haben Sie da einen Tipp?
Manchmal stehen da ja auch Rehe, die Rosen quasi nochmal abfressen. Braucht man selber nicht zurückschneiden, das hat ja auch Vorteile. Ansonsten ist es wichtig, dass man vielleicht darauf achtet, wenn man ein ganz massives Problem hat, dass man unempfindlichere Stauden als Bodendecker verwendet. Epimedium zum Beispiel, Elfen. Blumen, da gehen die Schnecken gar nicht so gerne dran. Also vielleicht einfach mal darauf achten.
Dann habe ich letztens den Tipp gehört, dass man Pfeffer auf die Blüten streuen soll, weil das viele Tiere auch abhält davon, die zu fressen. Ist das nur ein Gerücht oder stimmt das?
Vorübergehend hilft es auf jeden Fall, nur wenn es gerade wieder regnet, bringt das nicht die Bohne. Viele streuen ja auch Kalk gegen Schnecken aus. Vorübergehend hilft sowas sicherlich, aber wenn es wieder ausgewaschen ist, sehr wenig. Auch Vergrämungsmittel, die man zum Beispiel im Jagdzubehörhandel kaufen kann, sollen da helfen. Aber viele Hausmittel, die kann man wirklich vergessen.
Wenn ich jetzt zur chemischen Keule greife, da in den Baumarkt gehe, worauf muss ich da achten, dass ich sowohl den Pflanzen als auch den Tieren im Garten nicht zu viel zumute, dass ich hinterher einfach alles weg habe?
Also es gibt viele Pflanzenschutzmittel, die eine Zulassung haben müssen, sonst dürfen sie nicht verkauft werden. Und die wir auf dem Markt haben, sind eigentlich schon relativ umweltgerecht. Bei Schneckenkorn beispielsweise sollte man lieber Mittel kaufen auf Eisenbasis. Es gibt viele andere chemische Inhaltsstoffe, die zwar wirksamer sind, aber eben auch die Umwelt stärker belasten. Da sollte man einfach nach umweltgerechten Alternativen fragen und die Leute, die das verkaufen, die haben da auch schon Ahnung von.
Also sich ruhig beraten lassen.
Auf jeden
und
Fall.
Dann entsprechend vielleicht auch die Schutzkleidung kaufen, was man eben alles so beachten muss.
So ist es. Und nach Möglichkeit wirklich nicht zu sehr gleich in Panik geraten, sondern wirklich dran denken, dass in einem gut bepflanzten Garten eigentlich Nützlinge und Schädlinge, wie eben schon gesagt, im Gleichgewicht vorhanden sind.
Prima, wir haben jetzt quasi schon darüber gesprochen, wie wir die lästigen Schädlinge loswerden. Dabei haben wir noch gar nichts gepflanzt. Wann wir pflanzen, wann da der richtige Zeitpunkt ist, darüber sprechen wir gleich.
Gerne.
Hier in der Sendung zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Im Baumarkt, da lachen uns momentan in total vielen leuchtenden Farben die Primeln an. Die Supermärkte werben schon jetzt mit Tulpenzwiebeln und Sämereien. Und irgendwie ist überall eindeutig der Frühling, der ist angekommen. Es ist Pflanzzeit und der ein oder andere, der ist auch schon dabei, den Garten schön zu machen. Und dabei begegnen auch dem ein oder anderen die ersten Probleme. Wir haben gerade schon über die Schädlinge gesprochen und haben einen Anruf dazu. Da geht es um Wühlmäuse.
Ja, guten Tag, mein Name ist Inge Andersen aus Heide in Holstein. Was tue ich gegen Wühlmäuse im Beet?
Ja, NDR1 Gartenexperte Thomas Balster ist bei mir im Studio. Ich gebe Ihnen die Frage direkt weiter. Die Wühlmäuse, ein Problem, was wahrscheinlich viele kennen.
Richtig. Und die haben sich den Winter über wirklich sehr stark vermehren können. Klassische Fallen helfen oftmals nicht weiter. Es werden viele Köderfallen angeboten. Aber das Nahrungsangebot ist groß und die Wühlmäuse sind nicht dumm. Von daher helfen da die klassischen Wühlmaus-Begasungspellets, die es gibt. Das klingt nicht wirklich gut, ist es auch nicht. Die werden in die Gänge gelegt und dieses Wühlmausgas, was in diesen Pellets quasi enthalten ist, das reagiert zusammen mit der Bodenfeuchtigkeit. Handschuhe tragen, diese Pellets werden in den Boden gelegt und dann beginnt dieser Begasungsprozess. Und das ist eigentlich das Effektivste, wie man die Wühlmaus bekämpfen kann.
Also die Wühlmaus erstickt dann.
So ist es. Und ansonsten kann man es mit Fallen sicherlich probieren, aber das ist sicherlich das beste Mittel, mit diesen Begasungspellets gegen die Wühlmäuse vorzugehen.
Was passiert, wenn man nichts gegen die Wühlmäuse macht?
Dann hat man das Pech, dass zum Beispiel die Wurzeln von Rosen und Obstbäumen komplett aufgefressen oder benagt werden. Und dann hat man große Ausfälle im Garten. Und von daher muss man gezielt gegen die Tiere was machen, auf jeden Fall.
Mhm. Wir haben noch eine zweite Hörerin, die uns angerufen hat. Auch sie hat schon Probleme mit Schädlingen im Garten.
Schönen guten Abend. Hier ist Karin Sauselin aus Lübeck. Ich habe ein Problem. Und zwar hat sich bei mir in meinem wunderbaren Apfelbaum Finkenwerder Herbstprinz, eine sehr alte Apfelsorte, der Frostspanner eingenistet. Ich habe in jedem Apfel, der uns äußerst lecker ist, einen Wurmstich. Und trotz Bauchbindel, trotz Fliegenfalle hilft nichts. Was kann ich noch tun? Ich wäre ganz äußerst dankbar für einen guten Rat.
Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Frostspanner ist im Prinzip ein Schmetterling, der über die Stämme sich in die Bäume reinbegibt und nach dem Verpuppungsprozess, die Raupen erklimmen quasi den Baum, beginnt an den jungen Knospen zu schädigen. Dagegen legt man eben beleimte Ringe um den Baum im Winterhalbjahr und der hält die Frostspanner ab. Das größere Problem scheint hier allerdings zu sein, der sogenannte Apfelwickler. Das ist ein kleiner Schmetterling, der ab Mai unterwegs ist und der legt seine Eier an die jungen Früchte. Dann entsteht daraus ein kleiner Wurm, der die Frucht schädigt. Und dagegen kann man vorgehen, wie eben schon erwähnt, indem man sogenannte Pheromonfallen aufhängt. Das sind Lockstofffallen. Und die dienen im Prinzip nur dem Monitoring. Das heißt also, es ist eine Lockstofffalle mit einem Duftstoff. Das Tierchen kommt angeflogen, will sein Weibchen begatten. Das funktioniert nicht, weil die Tiere, in diesem Fall die männlichen Falter, auf dem Leimboden der Falle kleben bleiben. Und so legen die Weibchen nur unbefruchtete Eier ab. Damit kriegt man aber nicht alles in den Griff. Und wenn man wirklich mit wurmstichigen, in Anführungsstrichen, Äpfeln Probleme gehabt hat, dann muss man zusätzlich, und da gibt es keine Alternative, zugelassene Insektizide verwenden, die gezielt einige Wochen nach dem festgestellten Falterflug beziehungsweise einige Tage eingesetzt werden. Da muss man diesen Baum wirklich spritzen mit zugelassenen Insektiziden, sonst kriegt man dieses Problem dauerhaft leider nicht in den Griff. Und ich denke, dass die größte Schädigung in diesem Fall eben von diesem Apfelwickler ausgeht.
Wann ist da der richtige Zeitpunkt, dann das einzusetzen? Jetzt auch im Mai rum?
Ab Mitte Mai stellt man fest, dass die Tiere unterwegs sind. Und wenn man einen erhöhten Falterflug feststellt und viele Tierchen auf dem Leimboden festkleben, dann muss man etwa 10 Tage, nachdem man das festgestellt hat, dieses Mittel einsetzen. Es gibt diese Mittel im Fachhandel zu kaufen. Und wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, das heißt also Mai, Juni, wirklich Spritzmaßnahmen durchführt mit zugelassenen umweltverträglichen Mitteln, dann kann man das Problem in den Griff bekommen. Übrigens nicht nur beim Finkenwerder Herbstprinz, sondern bei vielen anderen Äpfeln war das im letzten Jahr ein Problem. Das Tier tritt in Schadschwellen auf, mal mehr, mal weniger. Wie es in diesem Jahr wirklich sein wird, weiß man nicht. Darum dienen diese Fallen dem Monitoring und die sollte man zusätzlich auf jeden Fall weiterhin aufhängen.
Dann haben wir jetzt hoffentlich die Schädlinge alle bekämpft und können zum Pflanzen übergehen. Viele fangen wahrscheinlich jetzt momentan an, sich wieder ihrem Garten zu widmen, den aus dem Winterschlaf zurückzuholen. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um zum Beispiel Blumenzwiebeln einzusetzen oder auch Gemüse oder Blumen, solche Sämereien einzusehen?
Viele Sachen haben wir ja schon im Herbst gepflanzt, Blumenzwiebeln zum Beispiel. Damit sie jetzt blühen, muss man sie ja schon im Herbst in den Boden reinbringen.
Ansonsten gibt es aber auch momentan immer überall welche
richtig,
zu kaufen.
Und es gibt ja auch Vorgetriebene in kleinen Pflanzgefäßen. Die kann man ja immer noch in den Boden setzen, überhaupt kein Problem. Aber ansonsten ist jetzt die richtige Pflanzzeit auf jeden Fall für Stauden und Gehölze. Es gibt schon Menschen, die jetzt auch frostempfindliche Beet- und Balkonpflanzen schon pflanzen, in die Blumenkästen reinbringen. Beispielsweise blaue Vanilleblumen oder sowas. Fuchsien, Pelargonien, da muss man schon aufpassen. Wir alle kennen ja die Eisheiligen, die Mitte Mai erst sind. Und jetzt drohen ja auch durchaus Nachtfröste. Wenn man jetzt einfach alles nach draußen pflanzt und man denkt, Mensch, der April wird nicht so schlimm, kann man Pech haben, dass sie erfrieren. Und das ist bei Staudengehölzen Gott sei Dank nicht das Problem. Die sind unempfindlich, können eine ganze Menge ab und sollten jetzt in den Boden. Die Gärtner freuen sich. Es gibt wahnsinnig viele schöne Pflanzen und da sollte man die unempfindlichen auswählen.
Wenn ich jetzt schon Pflanzen gesetzt habe und merke, die fangen jetzt ein bisschen an zu schwächeln, ist es dann schon zu spät, wenn die schwächeln oder kann ich noch was dagegen tun?
Schwächeln ist okay, ist ja wie bei uns. Dann kann man mit ein bisschen Betüdeln ja einiges erreichen. Und durch die Auflage von Fliesen, Kulturschutznetzen, Frostschutzfliesen tut man eine Menge, sollte es zu kurzzeitigen Kälteeinbrüchen kommen. Da kann man also eine ganze Menge machen. Und ansonsten muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man auch einfach noch ein bisschen abwartet bei den ganz empfindlichen Pflanzen.
Also halten wir fest, es ist eine gute Zeit, um langsam anzufangen, jetzt reinzukommen in die Gartensaison,
richtig,
aber Vollgas geben, erst so, wenn die Eisheiligen vorbei sind.
So ist es. Ein kleiner Sonnenstrahl macht einfach noch keinen kompletten Frühling aus. So ist es einfach.
Da haben Sie recht. Die ersten Segelboote schwimmen wieder im Hafen, die Eisdielen haben geöffnet und in vielen Balkonkästen, da ist es schon richtig schön bunt. Ganz klar, der Frühling ist endlich zurück in Schleswig-Holstein. Und genau darüber sprechen wir heute in der Sendung zur Sache. Der Garten im Frühjahr, das ist unser Thema. Bei mir im Studio ist NDR1 Welle Nord Gartenexperte Thomas Balster. Viele von uns haben das sicherlich schon selbst gemerkt. Das Wetter verändert sich, macht häufig Kapriolen, extreme Wetterlagen. Und wir haben eben auch schon hier in der Sendung zur Sache gehört, dadurch, dass das Wetter vor allem im Winter viel milder wird, können sich viele Schädlinge besser vermehren. NDR1 Welle Nord Gartenexperte Thomas Balster. Wie gehen die Züchter von Saatgut, von Blumen oder auch von Gemüsesorten, wie gehen die mit diesem veränderten Klima um?
Also viele haben sich darauf eingestellt und züchten auf klassischem Wege neue Sorten. Thema Resistenz, Neuheitenzüchtung. Da gibt es eben ganz, ganz viele neue Sorten, beispielsweise so im Bereich der Salate, Spinate, Kopf- und Rosenkohlsorten, die einfach besonders robust sind und viele Pflanzenkrankheiten nicht mehr bekommen. Züchtung kostet Geld und darum sind diese Sorten auch teurer als das, was wir sonst vielleicht gewohnt sind. Aber die haben sich eben schon seit Jahren eingestellt und nicht nur die Gemüseproduzenten, sondern zum Beispiel auch die Rosenzüchter, indem sie widerstandsfähige neue Sorten auf den Markt gebracht haben.
Sind das nur verschiedene Sorten, die dann einfach ein bisschen resistenter gegen die Schädlinge sind und wo man dann eben vielleicht nicht so mit den Schnecken und den Pilzen zu kämpfen hat? Oder gibt es auch wirklich ganz neue Sorten, wo wir dann auf einmal Blumen mit ganz faszinierenden Blüten haben, die man bisher noch gar nicht kannte?
Ja, es kommen sicherlich aus den tropischen Regionen beispielsweise Orchideen. Immer neue Sorten auf dem Markt, die nicht nur schön, sondern auch widerstandsfähig sind, das schon. Aber im Prinzip entdeckt man eher alte Sorten wieder. Und die erleben so eine Renaissance, wo man sagen muss, faszinierend. Also Pastinaken zum Beispiel, Hammelmöhren. Auf einmal gibt es wieder so einen richtigen Hype und jeder möchte wieder Pastinaken haben. Das ist vielleicht auch so eine ganz andere Geschichte. So ein verklärter Blick zurück, denkt man, aber das macht auch Sinn, dass alte, in Vergessenheit geratene Pflanzenzüchtungen oder auch Sorten jetzt einfach wieder präsent sind.
Sind diese alten Sorten denn dann auch widerstandsfähiger? Weil früher war das Klima ja eigentlich anders als jetzt.
So ist es. Aber man hat auch da neue Sorten auf den Markt gebracht,
neue,
die einfach robust sind. Neue alte Sorten sozusagen angepasst an heutige Bedürfnisse. Und die schmecken auch. Das ist wirklich eine tolle Sache.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt neue, alte Sorten kaufen möchte oder Neuzüchtungen?
Dass sie grundsätzlich immer den sonnigsten Platz im Garten bekommen. Die meisten Gemüsesorten zum Beispiel. Dass sie standortgerecht gepflanzt werden. Und man sollte schon darauf achten, dass sie einen frühen Aussaattermin im Beet bekommen können. Und von Ende April bis Juni muss man dann schon wieder schossfeste Sommersorten wählen. Das sind so Sachen, die man beachten sollte und die stehen in der Regel auch auf den Saatguttütchen drauf. Da muss man auch den Gärtner seines Vertrauens nachfragen, dann hat man auch guten Ernteerfolg.
Ich habe selber einige Saattütchen vor einiger Zeit gekauft, bin noch nicht ganz so richtig draus schlau geworden. Zum Teil standen da dann Aussaattipps, die ich einfach noch nicht verstanden habe, weil ich einfach diese ganzen Fachwörter nicht kannte. Kann man da einen allgemeinen Tipp geben? Muss man die irgendwie vorziehen in der Wohnung oder streue ich die einfach raus, wenn es nicht mehr friert? Was muss ich beachten?
Grundsätzlich würde ich sagen, wer wenig Ahnung hat zum Experimentieren, sind ja Sachen wie Kresse gut geeignet oder Radieschen. Ansonsten würde ich fertige Jungpflanzen beim Gärtner kaufen. Das bringt doch so einige Vorteile, weil man muss nicht vereinzeln pikieren und man hat schon Sorten, die so ein bisschen Wachstumsvorsprung haben. Das ist gar nicht schlecht. Was man bei Jungpflanzen noch beachten sollte, ne? Gürkchen zum Beispiel, Kürbisse, Melonen, Zucchinis, da ist es so, dass die Anzucht auf der Fensterbank bei mindestens 20 Grad Celsius erfolgen sollte. Und damit die Pflanzen dann später einen festen Wurzelballen bilden, sollten die Samen dann einzeln in Töpfen ausgesät werden. Auf sowas muss man dann achten. Und ansonsten sollte man sicherlich bei den empfindlichen Geschichten, wie eben schon angekündigt, darauf achten, dass man die abdeckt mit Gemüsevlies im Freiland als auch im Gewächshaus, damit der Ernteerfolg nicht dahin geht.
Ja, also habe ich alles falsch gemacht, mich von den schönen Bildchen blenden lassen. Also einfach ausstreuen und warten, was passiert, ist dann eher nicht der richtige Weg.
Nee, aber bei vielen Sachen geht es ja trotzdem gut. Also Radieschen, Schnittlauch zum Beispiel, da wird nicht viel passieren. Da erleben Sie einen tollen Erfolg, garantiert.
Radieschen sind auch bei meinen Tütchen dabei. Ich werde es damit probieren. Gentechnik ist ja auch ein Thema. Mhm. Ich habe gesehen, bei meinen Kräutern zum Beispiel stand hinten explizit drauf, dass keine Gentechnik verwendet wurde. Ist das überall Standard oder gibt es tatsächlich auch Saatgut, was gentechnisch verändert ist?
Also in Deutschland erhalten Sie weitestgehend klassisch gezüchtetes Saatgut, Resistenz neuer Entzüchtung ohne Gentechnik. Und die Akzeptanz ist in Deutschland einfach auch nicht so, dass man Gentechnik quasi gerne einsetzt bei der Vermehrung von Pflanzen beziehungsweise bei der Pflanzenzüchtung. Da kann man meistens oder eigentlich schon sicher sein, dass man wirklich klassisch gezüchtetes Saatgut bekommt.
Das ist doch schon mal gut zu wissen. Nochmal eine Frage, wenn ich jetzt Jungpflanzen kaufe, zum Beispiel bei Obst und Gemüse oder vielleicht auch bei Blümchen, wo auch immer, darf ich die auch erst auspflanzen, wenn die Eisheiligen vorbei sind oder dürfte ich die jetzt schon reinsetzen?
Wenn man die Sorten oder Pflanzen verwendet, die man jetzt schon nach draußen setzen kann, die das abkönnen und wenn man die schützt, passiert da nicht viel. Beispielsweise gepflanzt werden ja jetzt schon vorgetriebene dicke Bohnen, Blumenkohl, Brokkoli, Grünspargel, Kohlrabi, Kopfkohl, Kopfsalat, Knoblauch, Steckzwiebeln, Topinambur, mehrjährige Küchenkräuter, die können schon so einiges ab, aber die sollten dann eben schon die zarten Setzlinge vor Kälte und Schädlingsbefall vor allen Dingen auch mit Gemüsevliesabdeckung geschützt werden.
Gemüsevlies, also eine ganz wichtige Anschaffung, die man momentan in der Jahreszeit auf jeden Fall tätigen sollte.
Richtig.
Was sonst noch im Garten getan werden sollte, wie der Garten optimal vorbereitet werden kann auf die Obst-, Gemüse- und auch Blumensaison, darüber sprechen wir gleich in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Ich gebe es zu, ich konnte den tollen bunten Primeln einfach nicht widerstehen. Seit Ende Februar stehen die schon in meinen Balkonkästen und ich hätte es gar nicht gedacht, die entwickeln sich absolut prächtig. Also die sind gewachsen und füllen jetzt die ganzen Balkonkästen aus und leuchten in ihren knalligen Farben. Wir wollen darüber sprechen, wie man den Garten jetzt am besten vorbereitet, bevor man in die Gartensaison startet. Aber vorher müssen wir nochmal wieder ein Schädlingsproblem lösen. Ich habe eine Mail bekommen von Martina. Sie schreibt, sie hat in ihrem Gewächshaus Ameisen. Also sie sagt, sie kommen jedes Jahr im Sommer wieder und sie machen vor allem ihre Tomaten und Gurken kaputt. Das seien so richtige Straßen und das seien auch so viele, dass wenn man sich kurz im Gewächshaus aufhält, dass sie dann an einem rumkrabbeln. Und sie hat schon alles versucht, Ameisenköder, Zimt, Essig, alles verteilt und nichts schreckt diese Ameisen ab. Was kann die Dame machen, um die Biester loszuwerden?
Also es gibt ja ganz viele Hausmittelchen, die angeboten werden. Viele streuen Backpulver, auch das hilft nicht gut. Es gibt chemische Wirkstoffe, die helfen auf jeden Fall. Aber was ganz gut ist, wenn das Gewächshaus noch leer ist, wenn man im Prinzip ja noch nichts großartig bepflanzt hat, dann kann man den Boden zum Beispiel dämpfen. Das heißt also, und das machen die Profigärtner auch, nur im großen Stil, man nimmt heißes, fast noch kochendes Wasser, gießt im Prinzip den Bodenbereich ab, wo meistens die Tiere vorgekommen sind, oberflächennah, ein bisschen durchdringender und durch dieses Dämpfen mit heißem Wasser tötet man viele, nicht nur eben Ameisen, sondern auch Pilzsporen zum Beispiel. Aber es ist eine tolle Sache und wenn man dann vorher so eine oberflächennahe Bearbeitung des Bodens schon vorgenommen hat und nachher diese Dämpfungsmaßnahmen durchführt, kriegt man diese Probleme in den Griff. Das würde ich einfach noch machen. Wenn jetzt schon großartig was da steht, hat man Pech, dann muss man auf chemische Mittel zurückgreifen. Ansonsten ist es eine gute, eine biologisch sinnvolle Art, um gegen Schädlinge vorzugehen.
Dann heißt, kann man erstmal mit diesem Heißwasser, mit dem Dampf versuchen und wenn das nicht geklappt hat, hinterher immer noch mit der Chemiekeule hinterher.
So ist das.
Dann gucken wir jetzt aber mal wirklich auf den Garten an sich. Wenn jetzt die Gartensaison beginnt, was muss ich eigentlich als allererstes machen, um meinen Garten aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken?
Den Winterschutz entfernen. Der liegt bei vielen noch rum. Das geht mir aber teilweise auch so. Also zwischen den Stauden zum Beispiel aufräumen. Altes Laub muss raus. Und dann kann man ganz gerne auch Gräser und viele Stauden, die noch nicht ausgetrieben sind, beziehungsweise unter der Laubschicht begraben waren, zurückschneiden. Bei der Gelegenheit vielleicht auch blühunwillige Pflanzen rausnehmen, nochmal teilen. Bei unempfindlichen Stauden wie Frauenmantel, Storchschnabel, manchen Fetthennengewächsen ist es kein Problem. Also aufnehmen, aus einer Pflanze vier neue machen, mit frischem Kompost einsetzen, Hornspäne dazu, fertig, dann sehen die wieder aus wie neu. Daran sollte man jetzt denken. Was noch wichtig ist, dass man eben, das haben wir eben schon angesprochen, Rosen auch zurückschneidet. Sollte man den Pflegeschnitt bei Gehölzen vergessen haben, auch das ist nicht das Problem. Sommerflieder zum Beispiel, da kann man ganz gerne auch nochmal bei Gehölzen, die am jungen Holz blühen, also an Trieben, die in diesem Jahr gebildet werden, relativ stark zurückschneiden. Das funktioniert. Das sollte man jetzt noch machen. Ansonsten sollte man seine Kübelpflanzen auch ganz gerne nochmal auf den Befall mit Schädlingen kontrollieren. Und dann hat man schon viel getan, dass im Prinzip der Garten fast wieder aussieht wie neu. Dass die Pflanzzeit schon gekommen ist, haben wir eben schon angesprochen. Und im Gemüsebeet sollte man sagen, dass eine gründliche Bodenbearbeitung mit dem Kultivator, also mit diesem sogenannten Sauzahn, dem Aufreißhaken notwendig ist. Dadurch bringt man durch das Lockern der Erde frische Frühlingsluft in den Boden und die sorgt dann eben auch dafür, dass sich der Boden schneller erwärmt. Das ist das, was man im Gründüngungsbereich, im Gemüsegartenbereich noch machen sollte.
Ist das das, was man auch unter Vertikutieren versteht, was man auch mit dem Rasen ganz gerne macht?
Rasen ist die nächste Geschichte, sind spezielle Lüfter. Das Aufreißen ist im Prinzip auch nichts anderes, aber das Vertikutieren des Rasens kann bei ausreichend hohen Bodentemperaturen jetzt auch bald durchgeführt werden. Vorher kurz mähen, anschließend gut düngen, das auf jeden Fall. Und dann sieht der Rasen nachher auch wieder aus wie neu. Wichtig ist, dass der ganze Rasenbereich, die Flächen abgetrocknet sein müssen. Nichts ist schlimmer, als wenn der Boden noch so schmierig ist. Da sollte man drauf achten.
Sie haben eben die Kübelpflanzen angesprochen. Gerade die kriegen ja wenig neue Nährstoffe. Muss ich irgendwie den Dünger geben? Muss ich die Erde auswechseln? Was mache ich, damit es denen gut geht und damit die auch optimal versorgt werden?
Also wenn man die Kübelpflanzen aus dem Container, aus dem Topf herauszieht und feststellt, dass ein Drehwuchs vorhanden ist, dass es total durchwurzelt ist, dann muss man auf jeden Fall umtopfen. Dann sollte ein Gefäß genommen werden, was vom Durchmesser 2 Zentimeter größer ist als das alte. Gute, qualitativ hochwertige Pflanzerde verwenden. Meistens ist sie schon aufgedüngt. Und was man zum Dünger auf jeden Fall bald schon einsetzen kann, was gezielt wirkt und gut hilft, damit sich die Pflanzen prima entwickeln, sind sogenannte Depotdünger, Langzeitdünger, die abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit so viel Nährstoffe abgeben, wie die Pflanze gerade braucht. Überdüngung ist damit weitestgehend ausgeschlossen. Und da muss man aber noch ein bisschen warten bei vielen Pflanzen, bei Kübelpflanzen auch, weil die Bodentemperaturen eben hoch genug sein müssen. Aber das kann man so langsam schon mal angehen und zum Teil auch schon mal die Pflanzen zurückschneiden. Das geht. Und wer zum Beispiel Knollen von Blumenrohr zu Hause hat, diese Cannas, Dahlien oder Gladiolen, Knollen, Begonien, die werden ja unterschiedlich behandelt. Wer eine frühe Blütezeit wünscht, sollte die Knollen jetzt schon eintopfen, an einem hellen, frostfreien Platz aufstellen. Und dann werden die Pflänzchen so ab Mitte Mai, wenn die Frostgefahr vorüber ist, ins Blumenbeet gepflanzt. Wenn man das berücksichtigt, jetzt schon dran denkt, dann hat man es nachher richtig schön und der Garten sieht aus wie neu.
Nochmal eine Frage zum Thema Erde. Die Balkonkästen, wie oft muss ich da eigentlich die Erde auswechseln? Wenn ich jetzt das erste Mal nach dem Winter neu bepflanze, schmeiße ich dann einmal die ganze Erde raus, tue frische Erde rein oder kann ich die alte wiederverwenden?
Also wenn man qualitativ nicht so hochwertige Erde verwandt hat, dann auf jeden Fall austauschen. Neue Erde nehmen, das ist wichtig, eine gute. Man spricht dann auch von welcher die Struktur stabil ist. Das heißt, die sich nicht so zusammenbacken lässt, die auch noch den Pflanzen, den Wurzeln Luft lässt zum Atmen. Und wenn man merkt, das ist total versuppt, das ist einfach schmierig, dann nimmt man neue Erde. Und wenn man gute Erde verwandt hat, kann man Teil auswechseln, das geht auch.
Woran erkenne ich gute Erde?
Wenn Sie im Gartencenter sind oder beim Discounter und Sie feststellen, die sehen brettartig aus, kosten sehr wenig, dann weiß man, das kann keine gute Erde sein. Wenn die aufeinander liegt und immer noch sozusagen fluffig ist, da sind ja bestimmte Inhaltsstoffe drin, die das Zusammendrücken verhindern und man stellt fest, der Preis ist doch schon relativ hoch, dann hat man eine gute Erde, die ist zertifiziert und gut, hat einen großen Anteil an Inhaltsstoffen, die da hingehören. Und die kauft man einfach nicht beim Billigdiscounter, sondern beim Gärtner seines Vertrauens.
Prima. dann haben wir jetzt schon einiges gehört, wie wir den Garten wieder auf Hochtouren polieren, damit die Blumen dann blühen und die Seele erfreuen. Wir haben vorhin schon kurz über das Gemüse gesprochen, da sprechen wir gleich nochmal detaillierter drüber, denn gerade selbstgezogenes Gemüse erlebt momentan ja ein totales Comeback und was man da alles beachten muss, wie man da leckere, schmackhafte Sorten bekommt, ist gleich unser Thema in der Sendung zur Sache bei Der Frühling im Garten. Der Garten im Frühling, worauf müssen wir achten? Das ist heute unser Thema in der Sendung zur Sache und mit Tipps und Tricks steht NDR1 Welle Nord Gartenexperte Thomas Balster zur Verfügung. Herr Balster, wir haben auch direkt schon wieder einen jemanden, der Rat bei Ihnen sucht. Und zwar schreibt Renate Suder, sie hat eine Hecke aus Kirschlorbeeren gepflanzt, um die Gartenmauer zu verbergen. Jetzt hat sie allerdings das Problem, dass die Kirschlorbeeren hochwachsen, aber nicht breit. Wann und wie kann sie die schneiden, damit die untenrum etwas dichter werden?
Manchmal, es gibt ganz viele verschiedene Züchtungen. Manche sind schlank aufrecht wachsend, manche gehen in die Breite. Grundsätzlich muss man sagen, dass man die relativ stark vor dem Austrieb zurückschneiden kann. Vorsicht, das Bundesnaturschutzgesetz sagt ja, dass man radikale Rückschnittsmaßnahmen zwischen dem 1. März und 30. September nicht vornehmen sollte. Also dann einfach warten, bis die Zeit wieder gekommen ist. Und durch einen gezielten, starken Rückschnitt riecht man sie an, dass sie auch breitbuschiger wachsen. Das kann man einfach mal versuchen. Und es gibt noch einen Trick, wenn man diese Langtriebe, die dann später entstehen, einkürzt. Man spricht von Pinzieren, dann gehen die quasi mehr in die Breite. Es werden schlafende Augen gewächst und die Pflanze, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wird breitbuschiger. Das kann man auch bei Pflanzen machen, die so spatterig aufrecht wachsen, spindelig sind. Dadurch kann man sie zwingen, dass sie quasi in die Breite gehen.
Prima. Dann hoffen wir, dass wir der Dame helfen konnten, auch wenn sie jetzt eigentlich dann erst wieder im Herbst an ihre Pflanze rangehen darf. Richtig. Wenn Sie noch eine Frage haben, ein bisschen Rat bei Ihrem Garten brauchen, dann rufen Sie uns doch an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 96 66 66 oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an studio@wellenord.de. Ich bin Rebecca Meerholz und wünsche Ihnen einen schönen und informativen Abend hier mit uns auf NDR1 Welle Nord. Frisches Gemüse ist total angesagt, nicht nur auf den Wochenmärkten, sondern auch im heimischen Garten. Was ziemlich lange Zeit out war, nämlich Gemüse selbst zu pflanzen, das ist heute wieder richtig in. NDR1 Welle Nordgartenexperte Thomas Balster. Wir haben das Thema Gemüseanbau im Laufe der Sendung schon immer mal wieder ein bisschen gestreift. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Für die, die jetzt diese Saison vielleicht in den Gemüseanbau starten wollen, fangen wir ganz vorne an. Wie viel Platz braucht man denn eigentlich, um so ein schönes Gemüsebeet anzulegen, mit dem man sich hinterher auch lecker versorgen kann?
So 3x3 Meter sind schon mal ein Anfang. Da kann man schon einiges drauf lassen. Und wenn man dann eine sonnige Stelle im Garten hat, gute, feinkrümelige Erde, dann kann man sich schon so ein bisschen was heranziehen.
Wie geht's dann weiter? Also ich habe jetzt meine 3x3 Meter abgesteckt, habe vielleicht den Rasen da rausgerissen. Der Boden, der da ist, wenn der relativ feinkrümelig ist, kann ich den so lassen oder muss ich noch irgendwas anderes untermischen?
Optimal wäre es natürlich gewesen, wenn man kurz vorher nochmal Gründünger, im Herbst vorher Gründünger ausgesät hätte. Das schließt Nährstoffe auf, die noch im Boden sind, sorgt für eine feinkrümelige Struktur. Wichtig, wenn man es nicht gemacht hat, auf jeden Fall vielleicht Kompost selbst erzeugt nach Möglichkeit zuzuführen. 3 Liter etwa pro Quadratmeter. Schön nach Möglichkeit darauf achten, ob Wurzel und Kräuter vorhanden sind. Giersch, Ackerschachtelhalm. Das ist nett, wenn man vorher nochmal fein durchsiebt das Ganze, beziehungsweise mit der Grabegabel, nicht mit dem Spaten, sonst würde man die Rhizome durchtrennen, zu neuem Wachstum anregen. Auf sowas bitte achten. Nichts ist schlimmer, als wenn das zarte Unkraut dann auf einmal aus dem Beet kommt. Aber kann ja auch lecker sein. Es gibt auch Menschen, die Giersch mögen. Dann sollte man widerstandsfähige Sorten pflanzen. Da beginnt es eigentlich schon. Es gibt zum Beispiel läuseresistente Salate, also relativ widerstandsfähige, die gut schmecken und die trotzdem guten Ertrag hervorbringen. Eichblattsalat gehört dazu, Kopfsalat, Mafalda zum Beispiel, Eissalat, Templin, das sind Sorten, die gut schmecken, wenig Krankheiten und Schädlinge bekommen. Sowas sollte man auswählen. Auf jeden Fall auf einen Fruchtwechsel achten, Mischkulturen anpflanzen. Also ist wie bei uns Menschen, einige können sich nicht untereinander besonders gut verstehen, andere sind ein Dreamteam. Und wenn man zum Beispiel erstmal anfängt, ist es gut, Kopfsalat zu nehmen, Feldsalat, Möhrchenwurzeln anzupflanzen, Radieschen dazu, Freilandsalatgürkchen, später vielleicht noch unterm Schutzdach Tomaten. Dann gehören unbedingt auch noch so ein paar Sachen dazu. Kräuter, Petersilie, Schnittlauch, Blattkoriander beispielsweise, Bohnenkraut, Borretsch, Gartenkresse, wenn man die im Beet hat, das ist jetzt allmählich auch schon voll, wenn ich das von meinem geistigen Auge so mir vorstelle, dann hat man was, um auch gut einfach mal davon ernten zu können. Zur Not kann man Kartoffeln auch noch im Eimer kultivieren, wenn man das denn mal möchte und den Platz nicht mehr hat. Und dann hat man schon mal einen Anfang und ist echt ganz happy, was man so als Ernte dabei irgendwann zu erwarten hat.
Bei Ihnen klang das jetzt alles relativ einfach. Mhm. Was pflanze ich denn da ein? Samen oder auch besser Jungpflanzen?
Man kann ja erstmal Jungpflanzen vom Wochenmarkt zum Beispiel, vom Gemüsegärtner seines Vertrauens beziehen. Da ist es allerdings wichtig, dass man einfach auch noch wartet, kälteempfindliches Fruchtgemüse erst nach dem 15. Mai, nach den Eisheiligen pflanzt. Und bis dahin kann man solche vorkultivierten Pflänzchen auch durchaus ganz gerne nochmal so ein bisschen frostsicher irgendwo unterstellen. Wenn man so verfährt, dann weiß man auch, dass man keine Ausfälle hat und dass man auch gezielt schon in diesem Jahr ernten kann.
Diese 3x3 Meter, dafür braucht man schon den Garten. Mhm. Es gibt aber natürlich auch viele Familien, die einen Balkon haben. Ist das für die dann verloren mit dem Gemüse selber ziehen oder kann man auch auf dem Balkon irgendwas anrichten?
Auf jeden Fall schön Fruchtgemüse. Kartoffeln haben wir eben schon mal angepflanzt gehen. Tomaten, da gibt es ganz viele leckere Cherry-Tomaten, die man zum Beispiel anbauen kann. Balkongürkchen, die auch noch gut schmecken. Das geht im großen Gartenkübel auch. Ich sag mal, wenn der 40 Zentimeter tief ist und einen großen Durchmesser bietet, da kann man auch schon so einiges dann von ernten. Warum nicht ein paar Kübel mehr? Das geht ja auch durchaus. Da bringt man auch schon eine ganze Menge unter und das klappt auch für Leute, die nur einen Balkon oder eine Terrasse haben.
Pflanze ich dann teilweise auch einfach in meine Balkonkästen irgendwelche Gemüsesorten oder brauche es dafür die tiefen Kübel?
Ja, für die meisten, schon. Kräuter kann man im Balkonkasten auf jeden Fall mal unterbringen. Das geht sehr wohl, aber viele andere brauchen doch ein bisschen mehr Platz nach unten.
Alles klar, aber da gibt es ja eben dann die Kübel. Da kann man eine Kartoffel reinpflanzen, die Tomate, was auch immer.
Das geht auf jeden Fall. Es sieht gut aus. Man kann sie sogar, das ist ein großer Vorteil, wenn es regnet, dann auch einfach mal zur Seite stellen, sodass der Regen den Blättern nichts anhaben kann. Dann hätte man infolgedessen sehr schnell Pilzkrankheiten. Insofern sind Kübelkulturen auch gar nicht schlecht.
Ist auch ein neuer Trend, gab es früher nicht, oder? Dass man auf dem Balkon Gemüse angebaut hat?
Genau so ist es. Aber dadurch, dass wir auch einfach kleine, durchtragende Züchtungen haben, die auch noch gut schmecken, hat sich da in den letzten Jahren viel verändert. Und die Pflanzenzüchter sind auf die Bedürfnisse von den Menschen einfach auch mehr eingegangen.
Also Gemüseanbau ist nicht nur was für den Garten, kann man auch auf dem Balkon mal ausprobieren. Gleich schauen wir nochmal auf die Stauden, auf die, über die haben wir schon gesprochen, die sollen ja sehr pflegeleicht sein. Ein Garten, der braucht viel Zeit und Pflege, das denken die meisten von uns. Ein häufiger Expertenrat ist deshalb, wer sich nicht so viel Arbeit machen möchte, der sollte auf Stauden setzen. Einmal gesetzt, blühen sie dann immer wieder von selbst. NDR1-Welle Nordgarten-Experte Thomas Balster. Sie haben vorhin schon gesagt, momentan ist eigentlich die richtige Zeit, Stauden auszusehen oder auszusetzen. Aber ist es denn tatsächlich so einfach mit den Stauden, dass die eigentlich gar keine Arbeit machen?
Wenn man nicht gerade von den hohen Prachtstauden spricht, das sind Pflanzen, die im Garten nicht immer gut überleben würden, weil die ein bisschen mehr betüdelt werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel Rittersporne. Da muss man schon so ein bisschen pfleglich mit sein und gut düngen. Aber es gibt ja auch bodendeckende Stauden, die einfach sehr unempfindlich sind, selbst für schattige, halbschattige Lagen. Frauenmantel, Storchschnabel zum Beispiel, Epimedium, die Elfenblume, viele verschiedene Ziergräser, säggenartige Pflanzen, die sind ganz toll, sehen prima aus und sorgen ganz, ganz viele Jahre dafür, dass es im Garten schön aussieht.
Und ich mache da nichts weiter dran?
Doch. Ab und zu müssen sie mal zurückgeschnitten werden. Beispielsweise Frauenmantel. Wenn man nach der ersten starken Frühlingsblüte im Frühsommer zurückschneidet, viele machen das sogar mit einem hocheingestellten Rasenmäher, dann treiben die wieder durch, blühen wie neu. Und das gilt für viele andere Pflanzen. Auch Geranium mit der Heckenschere zurückgeschnitten blüht, also Storchschnabel nachher wieder wie neu. Da darf man keine Angst haben. So ein bisschen Pflegearbeiten sind zu verrichten, aber man hat den großen Vorteil, dadurch, dass man sie im Beet hat, begrünen sie über einen langen Zeitraum die Fläche, lassen keinen Unkrautwuchs zu und darum sind das tolle Pflanzen, die man allerdings immer zusammen mit Gehölzen auch pflanzen sollte, weil beide sich gegenseitig einfach bereichern und im Beet einfach was ganz Besonderes darstellen.
Sie haben gerade schon die Wörter schattig, halbschattig gesagt. Was ist ein guter Platz für Stauden?
Also es gibt Stauden für sonnige Flächen, für halbschattige und schattige Flächen. In den Büchern, in der Literatur wird darauf auch Bezug genommen. Sie werden eingeteilt in Freiflächen, Gehölzrandbereiche, Teichbereiche und so weiter. Da muss man darauf achten, was auf den Etiketten draufsteht. Aber es gibt im Prinzip für jeden Standort die passende Pflanze. Und wenn man es geschickt macht, hat man auch immer was Blühendes. Ich denke zum Beispiel jetzt dran, Lenzrosen und Duftveilchen sehen wunderschön aus. Und wenn man die kombiniert mit Kornelkirschen und Forsythien beispielsweise, dann hat man so Highlights jetzt im Vorfrühlingsbeet. Und so geht es immer weiter über den Sommer dann später und den Herbst. Und unbedingt dran denken, dass man auch viel mehr mit Gräsern arbeitet. Ziergräser sind wunderschön. Und Karl Förster hat mal gesagt, dieser berühmte deutsche Stauden- und Gräserzüchter, ein Garten ohne Gräser ist grässlich. Also einfach auch viel mehr schöne Ziergräser ins Beet bringen. Die sorgen für Leichtigkeit, Transparenz, sehen wunderschön aus.
Wie viel Platz braucht denn so eine Staude eigentlich?
Ganz unterschiedlich. Sie können ja auch durchaus eine kleine Staude, eine bodendeckende Campalula, ein bodendeckendes Glockenblümchen auch im Balkonkasten unterbringen. Also das ist abhängig. Es gibt ganz kleine, zum Beispiel kriechende Sedumgewächse, auch Fetthennengewächse von 5 cm oder Cotylus squalida, die Laugenblume von wenigen Zentimetern bis einer Wuchshöhe von 1,70 m, 1,80 m ist alles drin.
Und Sie haben vorhin schon mal das Staudenteilen angesprochen. Mhm. Was hat es damit auf sich? Und wann muss man das machen?
Normalerweise wird das im Herbst oder im Frühling durchgeführt, je nachdem, wann die Stauden blühen, ob sie früh blühen oder spät blühen. Im Prinzip läuft es so ab, vor Beginn der Vegetationsperiode, also im Prinzip kann man es auch jetzt noch machen, bei unempfindlichen, eben angesprochenen Frauenmantelarten zum Beispiel, da nimmt man den Spaten. Trinkt sich vorher, wenn nötig, ein bisschen Mut an, haut die Pflanze radikal durch oder nimmt ein scharfes Messer und dann hat man aus einer großen Pflanze 4 neue gemacht. So einfach ist das. Man muss echt ein bisschen Mut mit sich bringen. Dann werden diese Wurzelstücke, die man ausgegraben durch diese Teilung vermehrt hat, neu eingepflanzt, eben mit Kompost und mit Hornspänen. Und dann erhält man dadurch die Blühwilligkeit. Übrigens sollte man das immer machen, wenn die Blühwilligkeit nicht mehr gegeben ist. Taglilien zum Beispiel gehören dazu. Von innen her vergreisen die. Und wenn man dann auf einmal beginnt, sie zu teilen, neu einzupflanzen, sind die wieder wie neu. Also wenn man merkt, Blühwilligkeit nicht mehr gegeben, spätestens dann radikal rangehen im Frühling oder eben im Herbst.
Ja, kann man dann jetzt schon mal machen, momentan.
Auf jeden Fall. Jetzt wird Zeit, aber ruhig ran, jetzt ist noch Zeit.
Wir haben schon ganz viel gesprochen über Gemüse, über Blumen, was es sonst noch Schönes im Garten gibt, wie man den Garten verschönern kann. Darüber sprechen wir gleich. Damit Sie im Sommer einen ganz wunderschönen Garten haben, sprechen wir in der Sendung zur Sache heute über den Garten im Frühling, was man jetzt schon tun muss und tun kann, damit eben der Garten optimal für die Sommersaison vorbereitet ist. Bei mir im Studio ist NDR1 Welle Nord Gartenexperte Thomas Balster. Und Sie müssen auch wieder helfen, Herr Balster. Renate Sörup hat noch mal eine Frage. Sie schreibt, dass Rehe immer wieder kommen und die Rosenblüten abfressen. Und das, obwohl sie an einer Hauptstraße wohnt. Und sie möchte gerne wissen, ob man die Blüten irgendwie einsprühen kann oder sonst wie unappetitlich machen kann für die Rehe.
Grundsätzlich nicht schlecht, dann spart man sich den Schnitt. Ja, es gibt Vergrämungsmittel, die man auftragen kann, auf Lappen in den Beetbereich steckt, im Jagdzubehörhandel dort nachfragen und die helfen. Müssen natürlich bei Regen öfter ausgetauscht werden. Es sind wirklich wirksame Mittel, einfach dort nachfragen.
Alles klar. Da haben wir wieder jemanden glücklich gemacht, damit der Garten noch schöner wird, als er ohnehin schon ist. Wenn Sie auch noch eine Frage haben, dann schreiben Sie einfach eine Mail an studio@wellenord.de. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Nasse Blumenbeet und Rasen, das ist vielen mittlerweile zu langweilig. Sie legen deshalb auch immer häufiger Teiche im Garten an. Teiche werden also immer beliebter. Darüber sprechen wir gleich auch nochmal. Aber vorher, Herr Balster, müssen Sie nochmal helfen. Ein Hörer hat uns angerufen. Es geht um Erde im Treibhaus.
Hallo, mein Name ist Gunnar Lehmann, komme aus Büdelsdorf. Und hallo, Herr Balster, schön, Sie wieder zu hören. Ich habe nur eine Frage, und zwar habe ich ein Treibhaus. Und ich wollte dieses Jahr eigentlich die Erde mal austauschen. Die ist ja 2 Jahre drin. Ist das sinnvoll oder kann die ruhig noch ein bisschen länger drin bleiben?
Ist abhängig von den Kulturen, die man im Gewächshaus hat. Bei Tomaten beispielsweise, Gürkchen, kann man die schon ein paar Jahre länger lassen, ist kein Thema. Den Boden aber gegebenenfalls mit eigenem Kompost zu verbessern, schadet nie, ist gut. Organischen Stickstoffdünger in Form von Hornspänen dazu zu geben, ist auch optimal. Das kann man noch machen. Ich würde noch 2 Jahre mit dem Austausch in diesem Fall warten.
Prima. Und jetzt kommen wir aber zu den Teichen. Also Teiche, haben wir schon gehört, werden immer beliebter. Ist ja auch schön, so einen Teich im Garten zu haben, wenn man da noch ein paar nette Blumen drum hat. Wer schon einen Teich hat, wie muss der jetzt nach dem Winter gepflegt und gereinigt werden?
Für vieles ist es übrigens schon leider zu spät, weil die Frösche beispielsweise schon unterwegs sind. Und eigentlich sollten vor der Laichzeit der Frösche so abgestorbene Pflanzenstängel entfernt werden. Blätterschlamm muss raus, wuchernde Wasserpflanzen, die kann man ganz gerne durch Teilung dezimieren. Das sollte man eigentlich schon gemacht haben. Ansonsten, wenn es nicht anders geht, auf jeden Fall noch zu viel abgestorbenes Material entfernen, weil das später zu Fäulnis führen würde. Das kann man jetzt noch machen. Die Teichrandbepflanzung ist wichtig, dass man da guckt, ob man vielleicht noch Pflanzen austauschen muss. Bei den Schwimmblattpflanzen, Wasserhyazinthen zum Beispiel, ist es so, dass man da noch wartet. Sie sind nicht frosthart, bevor man da neue kauft. Da muss man noch ein bisschen abwarten. Das ist das, was jetzt noch anstehen könnte.
Wenn ich so einen Teig habe, der in die tieferen Schichten, da kommt ja gar kein Sauerstoff unten rein. Wie kann ich verhindern, dass mein Teich irgendwie umkippt?
Also man sollte rechtzeitig schon was gemacht haben, indem man ein, bevor Laub reinfallen kann, Netz spannt im Herbst. Wenn jetzt schon zu viel drin ist, sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass man abgestorbenes Material rausnimmt. Man braucht Wasser, Pflanzen, die auf jeden Fall Luft ins Wasser reinbringen. Da kann man also sogenannte Schwimmblattpflanzen auch kaufen oder welche, die so einen Unterwasserrasen bilden, die dafür sorgen, dass genug Sauerstoff reinkommt, zur Not Sauerstoff zuführen. Das ist ganz wichtig. Und man darf den Teich auf keinen Fall auch zu dicht bepflanzen. Das ist auch ganz wichtig.
Wie sieht es denn eigentlich mit Fischen im Teich aus? Ist das ratsam oder muss man da vorsichtig sein?
Er muss groß genug sein. Wenn man 2 Quadratmeter hat, machen Fische keinen Sinn, weil die ja auch viel Nährstoffe in Form von Kot abgeben und dann kippt so ein Teich viel schneller um. Sinnvoller ist es erst ab einer gewissen Größe und Teiche sollten auch tief genug sein. An der tiefsten Stelle 80 Zentimeter, ein Meter ist schon sinnvoll.
Wenn ich jetzt einen neuen Teich anlegen will, worauf muss ich da achten? Was sind so Besonderheiten, die man einfach im Hinterkopf haben sollte?
Mein Tipp wäre also, erstmal mit Leuten zu sprechen, die Ahnung von sowas haben. Folienteiche sind sehr sinnvoll. Wenn man den Platz nicht hat, könnte man vielleicht auch erstmal anfangen mit einem halben Weinfass oder einem Viertelweinfass. Gibt es beim Gärtner des Vertrauens zu kaufen. Und da kann man die Wasserhöhen simulieren. Stein reinpacken und dann einfach Wasserpflanzen draufsetzen. Niedrig wachsende Teichpflanzen zum Beispiel, ein paar Schwimmblattpflanzen und fertig ist der Miniteich. Das geht schon sehr gut und das ist für den Anfang vielleicht schon mal optimal.
Aber ich höre daraus, ein Teich ist immer viel Arbeit, also hört sich zumindest nach mehr Arbeit an als so ein ganz normales Blumenbeet.
Genau so ist es. Und vor allen Dingen geht es nicht darum, dass er optisch ansprechend ist, sondern dass er ökologisch sinnvoll gestaltet wird. Und da kann es manchmal sinnvoll sein, vielleicht lieber das Staudenbeet zu nehmen als den Teich.
Da haben wir schon gehört, das ist deutlich anspruchsloser. Da geht man mit dem Rasenmäher drüber und dann sind die Stauden geschnitten, blühen wieder auf. Und man braucht nicht ganz so viel drin zu wühlen wie beim Teich.
Manchmal ist das so, genau.
Also jeder, wie er es mag, wie viel Zeit man auch hat. Gleich haben wir noch mal Zeit, Fragen zu beantworten, denn es geht ja um den Garten im Frühling. Sie sind hier, um Fragen zu beantworten. Der Garten ist ein zeitintensives Hobby und es läuft auch nicht immer alles so, wie man es möchte. Manchmal kommen einem Schädlinge und Pilze dazwischen, machen die schönen Blümchen kaputt und Herr Balster, Sie müssen wieder helfen. Wir haben eine Mail bekommen von Silke Müller. Sie schreibt, sie pflanzt eigentlich seit Jahren immer fleißige Lieschen und die blühen dann den ganzen Sommer. Aber seit 2 Jahren beginnt so im Juli, August das große Sterben. Die Blüten fallen ab und die Stängel sehen nach kurzer Zeit wie verfault aus. Im Blumenfachhandel hat man ihr gesagt, dass es sich um einen Pilzbefall handelt und dass man da nichts gegen machen kann. Sie möchte aber jetzt auch dieses Jahr wieder Lieschen pflanzen und fragt, was sie tun kann, damit sie wieder schöne Blütenpracht im Garten hat.
Großes Problem. Also es ist wahrscheinlich, kann man ja sagen, Ferndiagnose immer schwer, eine Geschichte wie Grauschimmel, Botrytis oder andere Pilzkrankheiten. Dagegen hilft, wenn man denn was machen möchte, ein rechtzeitiger Fungizideinsatz, also das Ausbruch Ausbringen von speziellen Pilzbekämpfungsmitteln. Nur muss man wissen, welcher Pilz das eigentlich ist. Alternativ würde ich auch hier vorschlagen, vielleicht eine Dauerbepflanzung, eben angesprochen mit Stauden vorzunehmen. Dann hat man was Dauerhaftes, was Schönes und die sind wesentlich seltener von dieser Pilzkrankheit betroffen. Einfach mal gucken, es gibt zwar auch neue widerstandsfähige Sorten. Mein Tipp wäre wirklich rauszufinden, welche Krankheit das ist, gegebenenfalls Pflanzenproben ans Pflanzenschutzamt zu senden und gucken, wie man dann verfährt.
Und dann haben wir noch eine Anruferin, da geht es um das Thema Trockenrasen.
Mhm. Guten Tag, mein Name ist Waltraud Malzahn. Ich habe einen Trockenblumenrasen mir anlegen lassen im letzten Jahr und den im Herbst einmal gemäht. Und jetzt weiß ich nicht so genau, wie ich da weiter mit verfahren muss. Mhm. Und dazu würde ich gerne einen Tipp haben. Dankeschön.
Jo, Trockenrasenflächen, Magerrasenflächen, das sind ja spezielle Mischungen. Der Name sagte schon, die eins überhaupt nicht mögen, zu viel Feuchtigkeit. Und ich könnte mir vorstellen, hier liegt das Problem. Also Feuchtigkeit muss abgeleitet werden können, indem man zum Beispiel eine Kies- und Schotterschicht unten drin hat. Die werden vom Profi gemacht worden sein. Das ist wichtig. Ansonsten braucht man gar nichts machen. Gemäht worden ist schon. Regelmäßig gucken, ob sich dominante Pflanzen vielleicht zu sehr durchgesetzt haben, wie Birken, die sich irgendwo ausgesät haben. Die müssen rausgenommen werden und ansonsten ist die Drainage, also das Ableiten von Feuchtigkeit das Wichtigste. Nährstoffarm ist das Zauberwort. Man darf auf keinen Fall Nährstoffe in Form von Dünger einbringen, das wäre kontraproduktiv und dann hat man relativ lange was davon.
Das hört sich nach einer pflegeleichten Geschichte an.
So soll es geplant sein, genau.
Und wir haben noch weitere Fragen von Anneliese Köln. Sie fragt, was sie tun kann bei Mehltau bei Stachelbeeren.
Wenn man eine alte Sorte hat, die Mehltau verseucht ist, dann würde ich dazu raten, rausreißen, neue unempfindliche Sorte verwenden, kaufen, Invicta zum Beispiel. Das ist eine Sorte, die Mehltau unanfällig ist. Ansonsten der Pilz überwintert in den Knospenschuppen. Jetzt noch zurückschneiden, auch wenn die Pflanze schon treibt. Dadurch bekämpft man im Prinzip den ersten Mehltaubefall. Sonst könnte man frühzeitig auch spritzen, wenn man das möchte. Zum Beispiel mit Schwefel. Das ist ein Naturstoff und bekämpft Mehltaupilze, wenn man ihn rechtzeitig einsetzt. Aber man kann darauf verzichten, wenn man unempfindliche neue Sorten pflanzt. Und die gibt es in der Baumschule.
Und sie hat noch eine zweite Frage, wann man nämlich vorzugsweise den Rhododendron zurückschneidet.
Kommt drauf an, wenn man das radikal machen möchte, kann man das auf jeden Fall noch im April, Mai machen. Zum Teil sogar im oder bis ins alte Holz. Dann treibt die Pflanze ganz kräftig von unten wieder durch. Viele Leute haben Angst, Rhododendron zu stark zurückzuschneiden, aber die vertragen das. Ansonsten ist der Pflegeschnitt auf jeden Fall im Sommerhalbjahr möglich. Und wenn die frischen Triebe ausgebildet werden, wir haben eben schon mal kurz über das Pinzieren gesprochen, dann kann man, wenn die so 20, 30 Zentimeter lang sind, diese Langtriebe nochmal ausbrechen. Dann werden quasi nochmal die darunter liegenden sogenannten Augen geweckt auszutreiben. Dadurch hält man die Pflanze kompakter. Das macht man im Sommerhalbjahr. Ansonsten radikalere Schnittmaßnahmen im April, Mai.
Prima. Ich glaube, wir haben vielen Hörern heute helfen können bei ihren Gartenproblemen. Das war es nämlich schon wieder mit der Sendung zur Sache und dem Garten im Frühling. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank an unseren Gartenexperten Thomas Balster, dass Sie wieder mal bei uns waren und uns so viele tolle Tipps gegeben haben, damit es jetzt ganz viele tolle Gärten hier bei uns in Schleswig-Holstein gibt. Alle Informationen zur Sendung rund um zur Sache, die finden Sie im Netz unter ndr.de/sh. Mein Name ist Rebecca Meerholz.